Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Als Scholz-Fan gilt sie nicht unbedingt. Hat ihn letztes Jahr extrem kritisiert im Zuge der Cum-Ex- und Wirecard-Skandale. Es geht um Lisa Paus von den Grünen, Finanzpolitikerin und jetzt Nachfolgerin von Anne Spiegel. Paus wird die neue Bundesfamilienministerin, haben die Grünen heute bekannt gegeben. Und Paus ist aber zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Olaf Scholz klappt.
Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Alles, was dazu zu sagen war, habe ich gesagt. Und jetzt freue ich mich auf die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe auch bereits mit ihm telefoniert und ich kann sagen, wir freuen uns beide.
Was ihr über Lisa Paus wissen müsst, klären wir gleich hier. Und wir schauen auf Frauen im Krieg. Zum einen auf Frauen in Kiew, die sich ganz bewusst entschieden haben, zu bleiben. Und zum anderen aber auch auf die Rolle von Frauen in Kriegen ganz generell. Die wird nämlich oft viel zu wenig beachtet, findet Friedens- und Konfliktforscherin Leandra Bias.
Wir hören einerseits von Frauen, die auf der Flucht sind oder Opfer werden von verschiedenen Formen von Gewalt, oder sie sind Soldatinnen. Und was dabei komplett vergessen geht, ist die große Mehrheit, die zurückbleibt, die Hilfe leistet, die sich zivilgesellschaftlich engagiert. All das sind aktive Rollen und ist auch Expertise, die mit einbezogen werden sollte.
All das hört ihr hier am Donnerstag, dem 14. April. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine aktuell nicht verlassen, weil sie jederzeit für den Krieg eingezogen werden könnten. Frauen dürfen das Land verlassen, aber längst nicht alle machen das. Meine Kollegin Silke Dietrich ist derzeit in Kiew und hat mit einigen Frauen gesprochen, die sich ganz bewusst entschieden haben, zu bleiben. Warum? Darüber habe ich vor der Sendung mit Silke gesprochen. Silke, welche Frauen hast du denn getroffen in Kiew?
Ganz viele unterschiedliche, und die hatten auch alle super unterschiedliche Gründe, warum sie hier geblieben sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, Alina. Alina ist 30 Jahre alt, hat einen Sohn, der ist 5 Monate alt und der ist krank geworden. Dann hat sie gesagt, es wäre unmöglich gewesen für uns zu fliehen, und die ist mit ihrer Schwester dann jetzt wieder in einem Café, die Alina kocht da, die Schwester kellnert, und die versorgen dann die ganzen Soldaten an der Front oder in ihrem Kiez damit. Und es ist auch nicht immer ganz leicht. Also Alina zum Beispiel hat mir Folgendes erzählt.
Ich versuche nicht zu weinen, sagt Alina. Ich muss für meine kleine Schwester und meinen Sohn da sein. Ihr geht es nicht gut, wir haben ihr Beruhigungsmittel geben müssen. Mein kleiner Junge hat ständig geweint, er hat so unruhig geschlafen wegen der vielen Bomben. Meine Mutter und ich müssen stark für sie bleiben.
Ja, also quasi die Frauen daheim, die stark bleiben, aber auch ihr Vater zum Beispiel, der ist jetzt unterwegs und liefert Hilfslieferungen an die Front, und ihr Mann ist tatsächlich sogar bei der ukrainischen Armee.
Du hast nicht nur Alina getroffen, du hast auch Ina getroffen, die auch in Kiew geblieben ist. Warum ist sie dort geblieben?
Genau, Ina, ganz anderer Typ, die ist so Mitte 50, arbeitet schon seit 20 Jahren da in ihrem Friseursalon mitten in der Kiewer Innenstadt. Und sie hat gesagt, das ist meine Wohnung, das ist mein Zuhause, meine Mutter ist hier, mein Ehemann ist hier, mein Hund ist hier. Die hat noch nicht mal ihre Wohnung verlassen, um in den Keller zu gehen. Sie meint, es sei sogar noch angsteinflößender gewesen unten in diesem Bunker. Und sie ist lieber einfach da für ihre Kundin. Die hatte auch kaum Zeit. Sie hat mir dann aber doch zwischendurch, während sie geschnitten hat, dann noch mal kurz was erzählt.
Wir reden hier nicht über Politik im Salon, sagt sie, aber natürlich tauschen wir uns darüber aus, was für Grausamkeiten gleich bei uns um die Ecke passieren. Es sieht aus wie im Mittelalter. Ich frage mich, wie kann das heute im 21. Jahrhundert überhaupt alles in unserem Land passieren?
Dennoch sagt sie, auch wenn es jetzt noch mal Bomben auf Kiew gäbe, sie möchte nicht raus.
Du warst im Friseursalon, sie hat Haare geschnitten. Inwieweit ist denn für die Frauen, für Ina, für Alina, die in Kiew geblieben sind, im Moment überhaupt ein normaler Alltag möglich?
Habe ich sie auch gefragt und alle haben gesagt, normal ist hier nichts. Also eigentlich sprechen immer alle von, das war vor dem Krieg, das ist jetzt. Der Krieg ist ja, auch wenn er jetzt seit 10 Tagen nicht mehr so spürbar ist hier in Kiew, also man hört hier immer noch Sirenen, es gibt hier Ausgangssperren, ganz viele Checkpoints, viele Soldaten auf der Straße, deswegen ist das schon sichtbar. Seitdem ich hier bin, sind keine Bomben mehr gefallen, aber die kennen ja alle jemanden, der noch im Krieg ist. Viele haben mir auch erzählt, im Prinzip sind Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt alle eine riesig große Familie geworden. Das heißt, selbst wenn der Krieg jetzt im Osten oder im Süden des Landes stattfindet, leiden alle so sehr mit, dass das in allen Köpfen ständig omnipräsent ist.
Welchen Eindruck hattest du von den Frauen, mit denen du dich unterhalten hast? Also es gibt einen vor dem Krieg, es gibt einen jetzt quasi während des Krieges. Kommen die irgendwie ja zurecht? Oder was hattest du auch ja vor allem psychisch für einen Eindruck von denen?
Naja, Alina hat uns ja eben erzählt von ihrer Schwester, der es nicht gut ging. Ich hatte aber das Gefühl, in dem Moment, wo die alle wieder was zu tun haben, ich habe noch eine andere Studentin getroffen, die jetzt Kellner, die vorher einen ganz anderen Job gemacht hat und die alle in dieser freiwilligen Arbeit mit drin sind. Das ist eine wahnsinnige Solidarität, Stärke, die die ausstrahlen. Und ich habe so das Gefühl, dann können sie das so ein bisschen verdrängen und machen sich einfach nützlich und wissen, dass sie da der Sache dienen. Und das funktioniert ganz gut. Das ist, finde ich, wahnsinnig anzuschauen hier und auch sehr berührend, wie gerade die Frauen hier zusammenhalten und dann vor allen Dingen auch für die Männer da sind und die dann an der Front mit unterstützen, sei es nur, dass sie eben dann kochen oder Geld einsammeln, damit die versorgt sind.
Warum Frauen sich entscheiden, die Ukraine nicht zu verlassen und zu bleiben. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich gesprochen. Sie ist im Moment in Kiew.
Deutschlandfunk Nova. Update.
15% der ukrainischen Streitkräfte sind laut offiziellen Angaben weiblich. Dann kommen noch viele weitere aus kämpfenden Freiwilligenverbänden dazu. In der russischen Armee sind es gut 4% Frauen. Es gibt also deutlich weniger Soldatinnen als Soldaten, aber auch Frauen kämpfen, greifen zur Waffe. Wir wollen jetzt mal genauer auf die Rolle von Frauen in Kriegen schauen. Und das machen wir mit Leandra Bias vom Friedensforschungsinstitut Swiss Peace der Uni Basel. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Leandra, Frauen werden im Zuge von Kriegen und Konflikten immer wieder Opfer sexualisierter Gewalt. Darauf machen gerade auch im Krieg in der Ukraine viele Organisationen aufmerksam. Und das ist wichtig. Aber warum ist es auch wichtig, Frauen im Krieg nicht nur als Opfer zu sehen?
Ja, das ist tatsächlich zentral, weil eigentlich die patriarchale Weltanschauung basiert auf dieser Zweiteilung, wo Männer ein aktives Subjekt sein können und entsprechend sind sie in Führungspositionen, sie entscheiden und in einem Krieg sind sie diejenigen, die aktive Rollen einnehmen, wie eben als Soldaten, als Verteidiger der Nation, wohingegen Frauen immer nur eine reproduzierende, eine sich sorgende und eine passive Rolle zugewiesen wird.
Welche Rolle nehmen Frauen denn aktiv in Kriegen ein?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das Problem ist, dass wir meistens auch nur in dieser Zweiteilung hinschauen. Also auch jetzt, wir hören einerseits von Frauen, die auf der Flucht sind oder Opfer werden von verschiedenen Formen von Gewalt, oder sie sind Soldatinnen. Und was dabei komplett vergessen geht, ist die große Mehrheit, die zurückbleibt, die Hilfe leistet, die sich zivilgesellschaftlich engagiert. All das sind aktive Rollen. Und ist auch Expertise, die mit einbezogen werden sollte.
Was würdest du denn sagen, wie verändern Frauen auch ein Kriegsgeschehen, wenn sie vor Ort bleiben, auch kämpfen und aktiv auch mit, ja, ihr Land verteidigen?
Also ich glaube, das Wichtige ist, Frauen müssen nicht unbedingt was konsequent ändern, um unsere Aufmerksamkeit zu verdienen. Sie existieren einfach, sie sind die Hälfte der Bevölkerung und sie nehmen verschiedene Rollen an. Und wenn wir eine geschlechtersensible Perspektive einnehmen möchten, dann müssen wir all diesen verschiedenen Rollen und den Bedürfnissen, die damit einhergehen, Rechnung tragen. Und sie verändern den Konflikt insofern, weil wir reden meistens von bewaffneten Gruppierungen und Zivilbevölkerung. Und de facto, aufgrund der Rollen, die sie zugeschrieben kriegen, sind Frauen nun mal die Mehrheit der Zivilbevölkerung. Also es ist zentral, wer zurückbleibt, wer für die Verwundeten sich sorgt, für die Traumatisierten, wer zieht Kinder auf in diesem Kontext. Das sind alles Rollen, die mehrheitlich Frauen einnehmen.
Kämpfen Frauen anders?
Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, so jetzt nicht forschungsbasiert beantworten könnte. Aber auch das ist ein Problem, weil Armeen aufgrund dieser Stereotypen durchaus rekrutieren. Und eigentlich müssten wir sagen, also was passiert ist, dass Armeen angefangen haben, Frauen zuerst vor allem für die Extremismusprävention einzusetzen, weil sie anscheinend viel dialogfähiger sind. Und auch das ist wieder eine weitere Essentialisierung. Insofern, nein, Frauen sind einfach Menschen und sie werden vielleicht anders sozialisiert und das kann durchaus ihre Rolle in den Streitkräften beeinflussen. Aber ich kann es nicht abschließend sagen.
Kommt Frauen nochmal eine besondere Rolle zu, wenn es um Friedensbemühungen beispielsweise geht? Du hast gerade angesprochen, dass Frauen eine andere Dialogfähigkeit zugeschrieben wird.
Das ist so. Und tatsächlich, also zeigen auch Studien, dass es essentiell ist, dass Frauen in Friedensprozessen mit einbezogen werden. Also die Friedenshandlungen, die halten dann auch länger. Es kommt seltener wieder zurück zu einem bewaffneten Konflikt. Und das ist unter anderem eben wegen den Rollen, die sie als Zivilbevölkerung einnehmen. Also sie sind zum Beispiel fähig dann zu sagen, ich war in diesem Gebiet, ich habe mit bewaffneten Gruppierungen verhandelt, um mir Zugang zu Ressourcen zu machen, die ich schlicht und einfach brauchte, um meine Familie durchzubringen. Und das Problem ist aber, dass Friedensprozesse auch patriarchal organisiert sind und dass Frauen eigentlich ihre Expertise abgesprochen wird. Also wir verhandeln nach wie vor vor allem mit denjenigen, die eben zu Waffen gegriffen haben, die Macht haben und nicht mit der Zivilbevölkerung, sprich nicht mit Frauen, obwohl sie einen beträchtlichen Beitrag leisten könnten und auch, obwohl das für einen breiter abgestützteren Friedensprozess sorgen würde.
Welche Rolle Frauen im Krieg spielen, darüber habe ich mit Leandra Bias vom Friedensforschungsinstitut Swiss Peace der Uni Basel gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da war was los heute auf Twitter. Elon Musk twitterte, I made an offer. Er möchte nämlich gern Twitter kaufen für gut 41 Milliarden US-Dollar. Ihm gehören ja schon Tesla und SpaceX. Warum er jetzt auch Twitter will und was das heißen würde, hat sich Ann-Kathrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten für uns angeschaut. Ann-Kathrin, die Meldung heute, die kam ja wirklich überraschend, oder?
Ja, schon. Also Musk ist vor kurzem erst bei dem Kurznachrichtendienst eingestiegen. Da hat er etwas mehr als 9% der Twitter-Aktien gekauft. Mhm. Das ist schon ein recht hoher Anteil. Also er hat auch damit schon recht viel Macht bei Twitter. Dann sollte er eigentlich in Absprache mit Twitter jetzt am Wochenende auch zusätzlich noch in den Verwaltungsrat des Unternehmens aufgenommen werden. Da hat er aber in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht. Und er selbst sagt, er habe festgestellt, dass er nicht zufrieden damit ist, wie das Unternehmen im Moment ist. Und deswegen wolle er Twitter jetzt komplett kaufen.
Ach so, ja gut, alles klar. Geht das denn? Also kann er Twitter einfach so kaufen? Dafür müssten ja andere erstmal ihre Aktien verkaufen, oder?
Ja, also was Musk da macht, ist quasi eine feindliche Übernahme. Also Twitter war einverstanden, dass Musk eine gewisse Rolle im Unternehmen spielt, siehe Verwaltungsratposten, aber eine komplette Übernahme will die Twitter-Chefetage eigentlich nicht. Also damit hatten die jetzt nicht so gerechnet. Falls jetzt genug Aktionäre ihre Aktien an Musk verkaufen, dann wäre Musk damit tatsächlich erfolgreich. Und Musk sagt, er würde pro Aktie fast $55 zahlen. Das sind 40% mehr, als die Aktie noch vor 2 Wochen wert war. Also die Firmen oder die Leute, die im Moment Twitter-Aktien haben, hätten durchaus einen Anreiz, ihre Anteile an Musk zu verkaufen. Aber es gibt mehrere Gruppen, die jeweils recht viele Anteile besitzen. Also muss er schon einige überzeugen, zu verkaufen.
Aber was will er denn mit Twitter? Und warum ist ihm das so viel wert, also $40 Milliarden?
Ja, das klingt echt krass viel. Allerdings sagt der Finanzdienst Bloomberg, dass Musk im Moment ein Aktienvermögen von ungefähr $260 Milliarden besitzt. Der ist mit Abstand der reichste Mensch der Welt. Insofern, wenn er 40 Milliarden ausgeben will, dann kann er 40 Milliarden ausgeben. Was er mit Twitter machen will, er sagt, er will Twitter von der Börse nehmen und zu einem privaten Unternehmen machen. Dann kann er das Unternehmen leichter umgestalten. Er selbst ist großer Twitter-Fan, twittert auch selber viel Und er sagt, dass Twitter nach seinem Empfinden die Meinungsfreiheit viel zu stark einschränke. Und das will er ändern. Twitter hat in letzter Zeit viele Accounts gesperrt mit dem Argument, dass dort Falschnachrichten verbreitet werden. Zum Beispiel der Ex-US-Präsident Donald Trump wurde gesperrt. Musk vertritt eher die Ansicht, solche Sperren sind nicht nötig. Er twittert auch selbst ziemlich kontroverse Sachen. Zum Beispiel hat er den kanadischen Premierminister Justin Trudeau mit Adolf Hitler verglichen, als Trudeau gegen Lkw-Fahrer vorgegangen ist, die keine Corona-Maßnahmen wollten.
Ja, und manchmal frage ich mich wirklich auch, was er so zu Corona alles twittert. Eieieiei. Aber gut, also mal angenommen, Musk schafft diese feindliche Twitter-Übernahme. Twitter gehört oder würde ihm dann gehören, dann würde sich Twitter vermutlich ziemlich ändern, oder?
Ja, und Fachleute sagen, das ist einfach krass, dass superreiche Leute so viel Macht über Social-Media-Dienste ausüben können. Twitter hat ja sehr viele Nutzerinnen und Nutzer. Viele Menschen wären von Änderungen betroffen, also von dem, was ein einziger Mensch, in diesem Fall Musk, will. Simon Hurz von Social Media Watch Blog hat das schon kritisiert, als die Übernahmepläne noch gar nicht bekannt waren, sondern als Musk in Anführungszeichen einfach nur diese 9% der Aktien gekauft hatte. Dazu hat er im ARD Tech Talk von der Tagesschau 24 gesagt, dass so ein Einfluss eigentlich nicht okay ist.
Musk will ja nicht nur Einfluss nehmen, er tut es auch. Also er ist so relevant und wichtig innerhalb dieses Unternehmens, dass er es wirklich ändern könnte. Und das finde ich eine krasse Vorstellung. Das zeigt für mich einmal mehr, wie absurd diese Machtkonzentration ist, die in solchen Unternehmen herrscht.
Also ein Mensch könnte möglicherweise einen ganzen Social-Media-Dienst verändern, einfach nur, weil er will und weil er genug Geld hat.
260 Milliarden Aktienwert, hast du gesagt. Unternehmer Elon Musk will Twitter gern übernehmen. Ob das klappt, ist noch nicht klar. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Nachfolgerin steht fest. Neue Bundesfamilienministerin wird Lisa Paus, Finanzpolitikerin bei den Grünen. Sie wird das Amt von Anne Spiegel übernehmen. Die war ja Anfang der Woche zurückgetreten. Wenn euch Lisa Paus bisher nicht so viel gesagt hat, ändern wir das jetzt mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, was sollte man über Lisa Paus auf jeden Fall wissen?
Es ist tatsächlich so, dass sie öffentlich nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber in der grünen Partei und Fraktion hat sie schon durchaus ein Gewicht. Sie war die Spitzenkandidatin für Berlin. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und da werden ja immer Aufgaben zugeordnet. Sie ist zuständig für Finanzen, Haushalt, Wirtschaft und Arbeit und Soziales. Und ihr Schwerpunkt liegt in der Finanzpolitik. Das ist jetzt alles wirklich Familie, aber sie hat ein großes Engagement für soziale Gerechtigkeit und es gibt auch durchaus Überschneidungen zur Familienpolitik.
Also erst Finanzen, jetzt Familie. Warum sind die Grünen aber jetzt auf Sie gekommen?
Es ist tatsächlich gar nicht so fernliegend, wie man erst mal denken sollte. Ich muss dazu sagen, ich hatte sie absolut nicht auf dem Zettel und wohl auch die wenigsten Kollegen. Aber sie hat die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag mitverhandelt, eben als Finanzpolitikerin. Und das ist wirklich einer der großen Brocken für das Familienministerium in dieser Legislaturperiode. Das ist eines der ganz großen Projekte. Dann hat sie Expertise für solche Fragen wie eine Familienbesteuerung als Ersatz für das Ehegattensplitting derzeit und Ähnliches. Aber es ist vielleicht auch noch grundlegender als das. Wir haben im Moment ja nun für solche Fragen wie Familie möglicherweise eine besondere Begründungsbedürftigkeit, wenn es um die Finanzen geht. Das wird keine leichte Zeit sein für die sogenannten weichen Themen. Und es ist so, wenn man mit Familienpolitikern spricht, dass die immer wieder sagen, wir streiten uns eigentlich nicht unter den Fachleuten der verschiedenen Parteien und Fraktionen. Wir streiten uns mit unseren Finanzern. Und da ist sie eben sehr gut vernetzt und auch das kann durchaus ein Vorteil sein. Und sie ist eben zum Beispiel in der Bewerbung um die Spitzenkandidatur in Berlin auch sehr mit dem Thema Kinderarmut angetreten. Sie setzt sich für eine hohe Kita-Dichte ein und anderes mehr. Also völlig fremd ist sie auch im Engagement das Thema bisher nicht.
Und es musste halt auch eine Frau sein, ne? Wegen Parität, muss man auch dazu sagen.
Es musste eine Frau sein. Es musste nach Möglichkeit eine linke Frau sein, auch wenn nicht klar ist, wie wichtig dieses Kriterium jetzt tatsächlich für die Grünen war. Aber man denkt ja bei den Grünen sehr in diesen verschiedenen Quotierungen.
Ja, also klingt erstmal, als wäre sie eine ganz gute Wahl, oder?
Es ist, wie gesagt, sehr überraschend, aber ich finde schon, dass das stimmig ist. Und sie hat selber gesagt, das sei nun nicht ihr Plan gewesen, hat sie heute auf Nachfrage gesagt. Mhm. Und sie hätte etwas überlegen müssen und hätte dann aber eben gesagt, sie ist wegen des Feminismus in diese Partei eingetreten und hat eben auch sonst ihre Berührungspunkte nochmal aufgezählt. Ich glaube, das kann funktionieren.
Auf Olaf Scholz war sie im Zuge des Cum-Ex-Skandals und auch bei der Wirecard-Sache nicht besonders gut zu sprechen, hat ihn damals sehr hart kritisiert, hat gesagt, er würde Dinge verschweigen, hat auch gesagt, er wäre keine gute Führungsfigur, weil er keine Fehler einräumen könne. Jetzt ist er Bundeskanzler. Denkst du, die beiden kommen miteinander aus?
Also das ist schon so. Das war wirklich ausgesprochen kritisch, was von ihr da zu hören war. Und deshalb wurde sie heute auch danach gefragt und hat dann Folgendes gesagt.
Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Alles, was dazu zu sagen war, habe ich gesagt. Und jetzt freue ich mich auf die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe auch bereits mit ihm telefoniert und ich kann sagen, wir freuen uns beide.
Mhm. Also, Schwamm drüber, alles ist gut. Schauen wir, ob es wirklich so kommt.
Mhm. Lisa Paus wird neue Familienministerin. Was ihr über sie wissen müsst, Gudula Geuter hat euch auf Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sehr traurig. Enttäuscht. Partnerschaft beendet. So sehen die Reaktionen aus auf die Ankündigung, dass der Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut von Nestle übernommen wird. Dafür gibt es gerade einen Shitstorm in den sozialen Medien. Reihenweise sagen InfluencerInnen, für die wollen wir keine Werbung mehr machen, weil Zusammenarbeiten mit Nestle, das geht gar nicht. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge ist heute mal der Frage nachgegangen, unter welchen Umständen eine Übernahme durch einen großen Konzern, der sowieso schon viel kritisiert wird, einem kleinen, hippen Start-up schaden kann. Ilka, für alle, die den Fall nur am Rande mitbekommen haben, wie genau ist der Shitstorm denn entstanden?
Ankerkraut hat auf Twitter und bei Instagram in einem Post mitgeteilt, dass sie in Zukunft Nestle an ihrer Seite haben. So formulieren sie das selber. Nestle hat die Mehrheit der Anteile an Ankerkraut gekauft. Das ist der Hintergrund. Ankerkraut, wer das nicht kennt, das ist ein Gewürzhändler aus Hamburg. Der ist 2013 als Startup gegründet worden. Sie sagen, sie haben dann erstmal so die Gewürze in der Garage zusammen gemixt. Und durch den Auftritt in der Show Die Höhle der Löwen sind sie dann so richtig bekannt geworden. Seitdem ist das Startup dann auch gewachsen. Mehr als 230 Mitarbeitende geben sie jetzt heute selbst an, Jahresumsatz so etwa 40 Millionen Euro. Und die Gründerin und der Gründer, die sind auch so in gewisser Weise bekannt geworden durch die Story, geben viele Interviews und so weiter.
Einige werfen Ankerkraut jetzt vor, nur an die Gewinne zu denken. Die GründerInnen sagen, Ankerkraut bleibe Ankerkraut als Marke und eigenständiges Unternehmen. Da stellt sich die Frage, haben die sich mit der Nummer jetzt mehr geschadet als geholfen?
Aus Unternehmenssicht, jetzt mal ganz nüchtern, hat so eine Übernahme natürlich Vorteile. Nestle ist, ganz abgesehen von seinem schlechten Ruf, ein großer internationaler Konzern, vertreibt seine Produkte in vielen Ländern. Und Ankerkraut hat nicht nur finanzielle Vorteile durch die Übernahme, sondern so aus rein marktwirtschaftlicher Sicht kommt auch Know-how rein. Wirtschaftspsychologe Florian Becker von der Technischen Hochschule Rosenheim, der sagt aber, das, was da jetzt passiert ist, also dieser Post und dass WerbepartnerInnen, also InfluencerInnen, offenbar gar nicht wussten, dass diese Übernahme ansteht, das ist einfach ein ganz großer Kommunikationsfehler.
Wenn es Hardcore-Fans in Anführungszeichen gibt, die vielleicht auch noch Influencer sind und du diese Leute nicht von Anfang an im Prozess integrierst, dann ist es natürlich ein großer Fehler, weil das sind vielleicht auch die Leute, die die Marke mit aufgebaut haben für dich. Und wenn du die vor den Kopf stößt, dann werden sie die anderen eben gegen dich aufbringen. Das Zweite ist, wenn du dir nicht überlegst, dieses große Unternehmen, passt es zusammen? Wie reagiert die Zielgruppe? Und es scheinen mir einfach handwerkliche Fehler, die da gemacht worden sind.
Er sagt sogar, es gibt Fälle, da ist das gar nicht so schlau, groß zu kommunizieren, welcher Konzern hinter einer Marke steckt.
Aber das zu verbergen, das ist natürlich aus moralischer, ethischer Sicht irgendwie ja auch ein Problem. Und ich frage mich da auch, geht das überhaupt?
Ja, in diesem Fall wäre vielleicht Marktforschung in der Zielgruppe und auch unter diesen Influencern vorher Beckers Empfehlung erstmal gewesen, um die Wünsche der KundInnen mit einzubeziehen. Dann wäre nämlich Nestle vielleicht nicht der Partner der Wahl gewesen. Aus Sicht einer Marke kann das aber eben auch Sinn machen, diesen großen Konzern, diesen Riesen dahinter einfach nicht aktiv zu bewerben. Das ist dann der Weg. Der BMW-Konzern, der hat zum Beispiel im Jahr 2000 Rolls-Royce übernommen. Das wissen aber viele gar nicht. Und die Marke, die soll auch nicht als Teil von BMW wahrgenommen werden. Oder noch so ein Beispiel, der Smart. Der gehört ja zu Mercedes, aber der wird eben gar nicht als Mercedes Smart bezeichnet, auch nicht so beworben. Die Marke, die möchte ja eher so als Luxusmarke wahrgenommen werden. Da wäre diese kleine Kiste wahrscheinlich eher ein Imageproblem.
Wie ist das denn jetzt bei Ankerkraut? Also können die überhaupt Ankerkraut bleiben, so wie die das schreiben in ihrem Post? Oder ist das Image dahin?
Ja, dahin so komplett wahrscheinlich nicht, denn Nestle wird da jetzt so mal angenommen eingreifen und diesen Image-Schaden in irgendeiner Art und Weise wieder gut machen. Die haben halt eine große Finanzkraft, die werden sich da jetzt irgendwie reinhängen. Aber sie sind wahrscheinlich jetzt einfach nicht mehr dieses kleine Gewürz-Startup, das sich so hochgearbeitet hat vom Gewürzeabfüllen in der Garage oder dann eben so nach und nach eine wichtige Marke in diesem Bereich geworden ist. Diese schöne Geschichte, die ist einfach so ein bisschen dahin durch das schlechte Image von Nestle. Und das war ein Fehler, sagt der Wirtschaftspsychologe Florian Becker. Denn dieses Underdog-Image, solange es geht zu behalten, das hätte er der Firma geraten.
Du kannst auch wahnsinnig groß sein, ohne dass es schon jemand gemerkt hat. Weil kein Konsument weiß ja, wie viel Marktanteil hat jemand, wie groß ist der wirklich. Und die haben jetzt eigentlich aus meiner Sicht sich selbst geoutet als wir sind jetzt riesig, wir sind jetzt super erfolgreich, wir sind jetzt ein großer Konzern und haben vollkommen unterschätzt, dass ihre Anhänger und Kunden gerade das nicht mögen.
Er sagt, wer auf den Weltmarkt will, der verprellt automatisch die Leute, die etwas Besonderes haben wollen und eben kein Massenprodukt, mal ganz abgesehen von Partner oder Partnerin mit dem ja, schlechten Image. Aber bei Ankerkraut, da sei dieser Schritt zu früh gekommen und der Shitstorm durch die Art der Kommunikation und Wahl des Partners wäre vermeidbar gewesen.
Ich muss dabei jetzt die ganze Zeit an Blaukraut bleibt Blaukraut denken. Ankerkraut bleibt Ankerkraut. Das möchten die Gründer, sie gehören jetzt aber zu Nestle. Ob das so ein cleverer Schachzug war, hat sich Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor ziemlich genau 61 Jahren war der erste Mensch im Weltall, der Russe Juri Gagarin. Und ein türkischer Restaurantbetreiber, der hat sich deshalb gedacht, ja, zu diesem Jubiläum schicken wir auch mal was ins All. Einen Kebabspieß. Inklusive Beilagen. Das Ganze haben sie dann an einen großen Heliumballon gehängt, GoPro dran und die Reise gefilmt. Hier der Countdown zum Abflug. Nach 3 Stunden ist der Kebabspieß dann im Meer gelandet. 40 Kilometer hoch hat er es geschafft, also nicht ganz bis ins All. Haben wir uns gefragt, geht das überhaupt, also so einen Kebabspieß bis ins All zu schießen? Fragen wir jetzt Professor Metin Tolan, er ist Physiker von der Uni Göttingen. Hallo Herr Tolan.
Hallo, schönen guten Tag.
40 Kilometer hat es der Spieß mit seinem Heliumballon nach oben geschafft. Wie weit hätte er es denn noch schaffen müssen, um im Weltall zu landen?
Ja, da gibt es gar keine feste Grenze, wann das Weltall beginnt, aber man sagt immer so ungefähr bei 100 Kilometern beginnt das Weltall, denn wenn sie höher als 100 Kilometer sind, dann könnten sie mit einem Flugzeug nicht mehr fliegen, dann gäbe es nicht mehr genügend Auftrieb, damit ein Flugzeug fliegen kann und deswegen definiert man das als die Grenze des Weltalls.
Und hätte dieser Restaurantbesitzer jetzt noch irgendwas besser machen können, damit der Spieß noch höher fliegt? Also geht das mit so einem Heliumballon überhaupt?
Also er hätte diesen Ballon vielleicht noch ein bisschen größer machen können, er hätte vielleicht noch ein bisschen Gewicht sparen können, vielleicht einen besonders leichten Spieß nehmen können, dann wäre er vielleicht noch ein bisschen höher gekommen. Aber auf diese 100 Kilometer wäre er natürlich nicht gekommen, denn auch ein Heliumballon braucht Auftrieb, um zu fliegen und den hätte man da oben nicht mehr.
Der Restaurantbesitzer hat ja gesagt, es lag dran, dass der Kebab zu scharf war. Was sagen Sie dazu?
Ja, das kann schon sein. Also so ein Kebabspieß ist sicherlich sehr scharf. Also er hätte ihn natürlich auch versuchen können, eine Rakete zu bauen und den Kebabspieß einfach vom Erdboden hochzuschießen. Das geht natürlich auch. Nur wenn man sich das mal durchrechnet, selbst wenn es keinen Luftwiderstand gäbe, um auf 40 Kilometer Höhe zu kommen, müsste man den mit 3000 Kilometern pro Stunde von der Erdoberfläche losschießen.
Das ist ganz schön schnell, ne?
Das ist schon ganz schön schnell, so ein Kebabspieß. Und jetzt gibt es auch noch den Luftwiderstand. Und der Kebabspieß, der würde automatisch warm werden durch die Reibungshitze, die entstehen würde. Also warm machen müsste man den dann nicht.
Eigentlich perfekt, ne? Dann könnten die im All das direkte, wer auch immer dort ist, direkt einen Kebabspieß essen. Perfekt. Es gibt ja immer mal wieder solche Versuche, ja?
Im All könnten sie es ja noch nicht. Die internationale Raumstation ist auf ungefähr 300 Kilometern Höhe. Da müsste man dann noch ein bisschen mehr dazugeben, also um dahin zu kommen, um die mit Essen zu versorgen.
Ich sehe, da sind noch viele Fragen offen. Nicht so einfach. Es gibt ja immer mal wieder solche Versuche, Dinge ins All zu befördern. 2017 hat schon mal eine Dönerkette aus der Schweiz einen Dürüm-Döner Richtung All geschossen. Die sind auch auf ungefähr 40 Kilometer gekommen. Wie finden Sie als Physiker solche Aktionen generell? Finden Sie das spannend oder dämlich?
Naja, solche Aktionen sind deswegen spannend, weil sie können sich das ja vorher ausrechnen. Also die konnten sich auch vorher ausrechnen, wie weit wird mit dem Ballon ungefähr mein Döner hochkommen. Und es ist immer spannend, dass man sozusagen das, was man sich in der Physik vorher ausrechnen kann, dann auch im Experiment zu überprüfen. Und deswegen finde ich solche Experimente immer nicht nur originell, sondern auch wirklich spannend.
Sagt Metin Tolan, Physiker von der Uni Göttingen, über einen Kebabspieß, der es nicht ganz ins All geschafft hat. Aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal mit ein bisschen weniger Schaden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.